freue mich, euch hier wieder sehen zu dürfen, mit euch Gemeinschaft zu haben, wenn das auch alles nur in einer begrenzten Form möglich ist. Aber wir sind im Geist Gottes miteinander vereint. Nach diesem Lobpreis wollen wir uns sozusagen auf das Abenteuer des Wortes Gottes einlassen. Das ist immer ein Abenteuer, wenn man seine eigene Position verlässt und darauf hört, was Gott in seinem Wort zu sagen hat. Das Thema lautet heute, so möchte ich den Text vorweg schon einmal zusammenfassen, aus Offenbarung 21, die Hoffnung der Kinder Gottes. Die Hoffnung der Kinder Gottes. Nämlich die neue Schöpfung, die vollendete Gemeinde und die erlöste Welt. Darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Und wir finden den entsprechenden Text in Offenbarung 21, 1 bis 8. Beziehungsweise bis Vers 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, wird das alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn, meine Tochter sein. Ihr Lieben, das geläufigste Wort in diesen Zeiten ist Lockdown. Und das bedeutet ja so viel wie: alles ist runtergefahren. Ich las gestern in der Allgäuer Zeitung auf der dritten Seite einen riesigen Bericht über die zunehmenden Depressionen in der Gesellschaft. Die Welt, die Menschen insgesamt in ihren natürlichen Reaktionen verstehen unsere Zeit nicht mehr. Und in der Tat erleben wir eine geschichtliche Phase, die seit dem Zweiten Weltkrieg extrem anders ist als das, was wir allgemein kennen und worin die junge Generation unter uns groß geworden ist. Wir leben in einer Zeit, die unseren Horizont nimmt, die uns verdeutlicht, emotional, auch rational verdeutlicht: wir wissen nicht, wie es weitergeht. Auch die Wissenschaft nicht. Selbst die Kritiker des Lockdowns und der verschiedenen Überlegungen, wie wir diese Zeit überwinden und gestalten können, sind eigentlich ratlos. Die Aggression nimmt zu. Die Wut im Bauch nimmt zu. Gegen die Politik. Und gegen Verhaltensweisen, die wir nicht verstehen, gegen Ordnungen, die sich in unser Leben nicht einfügen. und vor allem gegen die Ziellosigkeit und Sinnlosigkeit, die sich zunehmend in der Weltgesellschaft, müssen wir ja sagen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ausbreitet. Und niemand weiß genau, ob wir dieses kleine Virus in den Griff kriegen. Aber Corona hat auch viel für sich. Sehr viel sogar. Selten zuvor wurde so viel nachgedacht über den Sinn des Lebens und über das Ziel der Geschichte. Wohin geht die Reise? Viele Fragen, auch in den Zeitungen kann man das fast jeden Tag lesen. Wie ist es mit dem Sterben? Wie ist es mit dem Tod? Was kommt danach? Alle diese existenziellen Grundfragen werden richtig aus der Tiefe unseres Lebens nach oben auf den Tisch gelegt. Und wir müssen anschauen, worüber wir vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr richtig nachgedacht haben. Und das finde ich gut. Das finde ich super. Das ist Gottes Handschrift, auch in der Corona-Krise. Krise heißt ja, dass eine Entscheidung ansteht, dass wir etwas sortieren müssen, dass etwas nicht gilt und etwas gilt. Was gilt und was gilt nicht, das ist die große Frage, die wir heute Morgen ansteuern wollen. Ihr Lieben, um den Text von vornherein auch einzuordnen, möchte ich auf zwei Worte hinweisen, die beachtlich sind. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass der Text, den ich gelesen habe und die ganze Offenbarung, naja, das sind sozusagen mythologische Gedanken. Das ist irgendwo die Meinung von religiösen Menschen, die sich hier in antiken Symbolen und Bildern darstellen. Das ist vielleicht unsere vordergründige Reaktion. Aber wenn man dann darüber nachdenkt und genau in den Text hineingeht und in die Tiefe hineinschaut und die Worte prüft, dann fallen einem zwei Worte auf. Nämlich, ich sah und zweitens, ich hörte. Wie definiert man so zwei schlichte Aussagen? Doch so, dass hinter dem Text ein Augen- und Ohrenzeuge steht. Dass sich hier nicht jemand etwas erträumt, erdacht, gedichtet hat, sondern dass er gesehen und gehört hat, was jenseits der Grenze, die wir gar nicht überschreiten können rational, dass jemand da hineingeschaut hat in eine andere Welt, die sich eines Tages offenbaren wird. Und das finde ich einfach grandios. Das ist wunderbar, wenn man so alt ist wie ich, mit 82, dass man so eine Aussicht hat. Was für eine Hoffnung der Kinder Gottes, die so in unserem älteren Alter sind. Aber was auch für eine grandiose Hoffnung für die jungen Leute unter uns, die mit Angst und Schrecken vielleicht an ihre Zukunft denken und wir nicht wissen, was sich in der Welt darüber hinaus noch alles zusammenbraut und eines Tages entladen wird. Davon ist die Offenbarung voll. Heute Morgen wollen wir über die Hoffnung und über den Trost der Gläubigen nachdenken. Und da steht, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist, ihr Lieben, nicht vorstellbar, auch wenn der Idealismus in der jungen Generation gewaltig ist, Friday for Future und so weiter, wie die Begriffe alle lauten, bedeutet, ja, wir haben ein Ideal, wir müssen gegen die Klimakatastrophe angehen und wir werden die neue, die bessere, die schönere, vielleicht sogar die vollendete Welt schaffen. Das ist durchaus beachtenswert. Und ich freue mich, dass in der jungen Generation so eine Sensibilität über die Entwicklung der Welt und der Menschheit besteht. Aber wir brauchen einen nüchternen, einen biblischen Realismus, nämlich der besagt, der Mensch ist gar nicht in der Lage dazu, eine neue, eine perfekte Welt zu erstellen, trotz Digitalisierung. Er ist nicht in der Lage, wir sehen das ja jeden Tag, wie dann kommt da wieder ein Konflikt und da kommt wieder, bricht eine Krise auf und da ist wieder ein Riesenbetrug am Werk. Also wir sehen, die Welt ist voller Sünder, voller Verkehrter, Verdrehter, Verbohrter, egozentrischer, verlorener, sündhafter Menschen. Das ist unsere Welt. Und es ist schön, manches Gute zu sehen, aber der Mensch schafft es nicht, die neue Welt emporzuzaubern. Und ich sah, das ist ein großartiges Wort, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das heißt, in dem Sprachmodus hier ein neues Universum. Nicht nur eine neue Erde. Ich sah ein neues Universum. Also auch die Planeten, die riesigen, die Milliarden Lichtjahre entfernten Sterne, die wir mit bloßen Augen ja gar nicht erkennen können. Und vieles mehr, die Explosionen im Weltall und was da alles passiert. Das alles wird neu. Neu bedeutet in der Bibel nicht verbessert, nicht renoviert, sondern Neuschöpfung. Eine Neuschöpfung werden wir erleben. Natürlich kann man das physikalisch nicht erklären. Also ich werde gar nicht den Versuch unternehmen, hier aufzuzeigen, wie man das physikalisch-wissenschaftlich verstehen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, was hier der Johannes wirklich gesehen hat, bedeutet, dass das gesamte Universum einschließlich unserer Erde eines Tages, wenn Gottes Stunde da ist, vom Himmel durchdrungen und verschlungen wird. Dass sozusagen alles, was wir sehen, Himmel ist. Einige Verse vorher im anderen Kapitel lesen wir, dass Himmel und Erde vor dem Thron Gottes flohen. Die hatten keinen Bestand mehr. Das, was wir jetzt sehen und wahrnehmen, was uns vielleicht auch erfreut und begeistert, es wird nichts von dem übrig bleiben, denn das, was kommt, ist tausendmal schöner, tausendmal qualitativer. Es ist tausendmal begeisternder, um einfach das Wort tausend als eine Wertordnung zu verstehen, als das, was wir hier auf der Erde wahrnehmen. Stell dir den schönsten Ort auf der Welt vor, irgendwo in der Karibik oder wo immer auch hier im Allgäu, den schönsten Ort, der dich total vereinnahmt und dich begeistert. Tausendmal ist doch wenig, tausendmal schöner wird die neue Welt sein, der neue Kosmos, die neue Erde. Denn hier steht ausdrücklich, und der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Vergangen. Ihr Lieben, alles, was uns hier ärgert, es kommt die Stunde, da vergeht alles. Alles wird vorbei sein, was uns auch falsch geprägt hat, fehl geprägt hat, was uns mutlos gemacht hat, was uns krank gemacht hat, was wir nicht mochten und wo wir gegen rebellierten. Es wird nichts bestehen bleiben von dem, was jetzt die Welt ausmacht. Und da gibt es eine eigenartige Zuspitzung in dieser Aussage, eine merkwürdige Hinzufügung, könnte man sagen. Und das Meer ist nicht mehr. Da würde man ja auch im ersten Augenblick sagen, wie schade. Ja, wie schade. Nicht mehr an die Nordsee, an die Ostsee, an die irgendwo nach Italien, an den Strand oder wo immer auch. Aber da kann ich euch beruhigen, es wird auf jeden Fall Wasser im Himmel geben. Das ist an anderen Stellen auch beschrieben. Aber hier geht es darum, dass in der Offenbarung die Symbolik des Meeres den dämonischen Abgrund bezeichnet. Das heißt, das, was die Erde so dramatisch, so abenteuerlich im negativen Sinn gemacht hat, was den Tod und was die Gewalt und die Aggression produziert hat auf dieser Erde, nämlich der Abgrund des Dämonischen, ist symbolisch im Meer ausgedrückt. Wir finden einige Kapitel vorher ja auch die Aussage in der Offenbarung, dass das Tier aus dem Meer kommt. Gemeint ist das Völkermeer. das dämonisch durchseuchte Völkermeer, das vom Bösen ergriffen wird und böse Entscheidungen in dieser Welt durchsetzt und viel Armut, Leid und Tod produziert. Dieses Meer, dieser Abgrund wird nicht mehr sein. Wo bleibt die Freude? Ja, das ist eine Top-Aussage, ihr Lieben, eine Top-Aussage des Wortes Gottes. Und das Meer, nämlich das Völkermeer mit seinen Abgründen, mit seinen psychologischen, politischen, mit seinen gesellschaftlichen und mit seinen dämonischen Abgründen, das alles ist vorbei. Es ist vergangen. Darauf dürfen wir uns freuen. Die Frage ist ja in diesen Tagen, worin besteht für uns Gläubige das Ziel unseres Lebens? Ihr Lieben, hier ist es beschrieben. Die neue Welt, die neue Schöpfung. Das ist unser Ziel. Wir sollten nicht allzu viel Gedanken an die Geschichte dieser Welt hängen. Es ist gut, vieles zu wissen, ohne Frage. Aber wir sollten uns nicht mit ihr so verwurzeln, dass wir keine Gedanken mehr frei haben für die kommende Welt. Die kommende Welt ist fantastisch. Sie ist großartig. Das ist das Ziel der Menschheit. Dafür hat uns Gott geschaffen. Jesus sagt, und er betet zu Gott, Herr, lass es geschehen, dass deine Kinder meine Herrlichkeit sehen, dass sie dort sein dürfen, wo ich bin, in deiner Herrlichkeit. Ich will, dass sie das sehen, was ich bereitet habe für sie in Kreuz und Auferstehung. Es gibt darüber hinaus, ihr Lieben, und damit kommt der Text auf einen kleineren Ausschnitt unserer Welt, nämlich auf die Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Setzung, das neue Volk in dieser Welt, das auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit Gottes schon jetzt hinweist. Auch wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn loben, wenn wir auf sein Wort hören, geht es immer darum, wir glauben an eine neue Welt, an eine nicht nur bessere Welt, wir glauben an die vollendete neue Schöpfung, die Gott bereithält und die Johannes schon gesehen hat und Stimmen daraus gehört hat. Jetzt aber einen Schritt zurück, er kommt auf die Gemeinde. Dort lesen wir, und ich sah die heilige Stadt in der Vollendung. Ich sah die heilige Stadt. Ihr Lieben, das sind wir noch nicht ganz. Ne? Da gibt es doch noch manches Unheilige unter uns. Noch manches Unvollkommene, Fehlerhafte, Missverständliche, Schwierige. Es ist nicht leicht, eine Gemeinde auch zusammenzuhalten. Das erleben wir auch in diesen Tagen. Die einen sind für die Corona-Maßnahmen und die anderen sind gegen die Corona-Maßnahmen. Die einen sagen, ich komme nicht mehr in die Gemeinde, wenn die Maßnahmen bestritten werden. Die anderen sagen, ich komme nicht in die Gemeinde, wenn sie gehalten werden. Ja. So schwierig kann es auch im Volk Gottes sein. Aber hier der Blick. Der soll uns erheben, der soll uns ermutigen, der soll uns anfeuern. Heute Morgen, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herunterkommen, herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist natürlich wiederum bildhaft Symbolik, das ist typisch apokalyptische Sprache. Und ihr meint nichts anderes als das, die Gemeinde geht auf das vollkommene Ziel zu. Wir sind zwar hier noch unvollkommen und noch mit Schwierigkeiten behaftet, aber wir gehen auf die vollendete Gemeinde zu, die nur noch von Glitzer umgeben ist. Ich sage es einfach mal ein bisschen banal, weil das in den folgenden Versen ausführlich beschrieben wird, in welch einer Welt wir dann sein werden. Mit goldenen Straßen wird hier argumentiert und mit riesigen Mauern voller Edelsteine und voller Erinnerung an die Geschichte Gottes in dieser Welt, in dem die 12 Jünger und die 12 Stämme aufgelistet werden, an den Grundsteinen alle eingeprägt sind. Also das heißt auch symbolisch, Gott kommt zum Ziel. Und er will uns heute Morgen ermutigen, dass wir das große heilsgeschichtliche Ziel im Blick haben und nicht dauernd mit dem Kleinkarierten uns beschäftigen. Nicht dauernd das Kleinkarierte reflektieren, meditieren und sozusagen uns untereinander austricksen mit Überlegungen, die wir doch alle gar nicht überschauen. Wir brauchen eine Riesenportion Ewigkeit in unserem Kopf, in unserem Nachdenken, in unseren Reflexionen. Und dafür ist die Gemeinde in der Welt, dass wir jetzt schon die Position Gottes in dieser vergänglichen Welt kraftvoll vertreten mit einem neuen Leben. Jesus hat uns erkauft, erwählt, versiegelt durch den Heiligen Geist. Wir sind seine Kinder und das ist unsere Heimat. So sagt er, und auch Paulus sagt das an anderer Stelle, unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Und Jesus sagt, freut euch nicht über eure irdischen geistlichen Siege, das ist gut und in Ordnung, freut euch aber vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass ihr dort euer Zuhause habt. Dahin geht die Reise, ob ich mit 80 oder mit 20 sterbe. Hauptsache, mein Herz ist bei Christus. Ich bin erlöst, ich bin befreit, er ist mein Herr und er ist der, der mich vollendet. Wunderbar, ich lese das einfach noch einmal und ich sah eine heilige Stadt. Heilig heißt Gott ganz gehörig, Gott ganz zugewandt, ganz und gar von Gott vereinnahmt, gestaltet, geprägt, erfüllt. Das heißt heilige Stadt, das ist das Ziel, das neue Jerusalem. Es ist schön, dass Tausende, Abertausende nach Israel fliegen, jedes Jahr hier in Deutschland und dass Jerusalem dort auch bewundern, eine geschichtsträchtige Stadt, ohne Frage. Ich war auch dort und Trude, glaube ich, auch. Wir waren getrennt in Israel. Und von dieser Stadt allerdings werden wir dann nichts mehr sehen. Da kommt eine neue Stadt vom Himmel herab, nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Eine Stadt, die uns einfach in Beschlag nehmen wird, wo wir sehen werden, wie das gläubig gewordene Volk Israel und die weltweite Gemeinde das neue Volk Gottes darstellen. Versöhnt für alle Ewigkeit. Das sind großartige Aussichten. Und nun kommen wir sozusagen in die Audition. Eben haben wir sozusagen einen Blick getan in die andere Welt. Nun hört Johannes eine ganz starke Stimme, da steht sogar das Wort Mega. Das ist ein Wort, das immer wiederkehrt, wenn von Gott die Rede ist, er ist einfach Mega. Ja, Gott ist, er bricht, er sprengt alle Maße, auch stimmlich. Ich hörte eine Mega-Stimme, so heißt es hier, eine Mega-Stimme vom griechischen Text her, von dem Thron her. Die sprach, siehe, schau dir das an. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Das ist die neue Welt, wo Gott im Kosmos, auf der Erde, auf allen Planeten, überall wo wir sind, mit verwandelten Körpern, wo wir Gott unmittelbar bei uns haben, wie im Paradies bei Adam und Eva. Aber das Paradies ist noch eine Kleinigkeit dagegen. Ja, wir haben ja hier eine Vollendung. Das Paradies war ja nur der Anfang. Jetzt ist die Vollendung von Himmel und Erde und der Thronsaal Gottes, der Wohnort Gottes, der eigentliche Himmel, der dritte Himmel, hat den ersten und zweiten Himmel sozusagen durchdrungen und vollendet. Alles ist himmlisch. Alles ist himmlisch. Darauf gehen wir zu. Und diese große Stimme sprach vom Thron, siehe da, so heißt es wörtlich, das Zelt Gottes, das heißt, er ist ganz nah, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen. Immanuel heißt das, Immanuel, Gott mit ihnen. Er wird dann ganz und gar mit uns sein und wir mit ihm. Ich weiß, ihr Lieben, das alles klingt für unseren kleinen Horizont sehr abstrakt. Das verstehe ich, das geht mir genauso. Ja? Wir haben gar keine Vorstellungswelten im Kopf und in unserer Erinnerung, wo wir das vergleichen könnten. Also uns fehlen sämtliche Analogien, wenn wir an den Himmel denken wollen. Manchmal hilft uns vielleicht eine Nahtoderfahrung, die wir hier und da mal bei YouTube gehört haben oder gesehen haben, dass Menschen davon sprechen, sie haben ein Spalt weit die Tür sich öffnen sehen und einen Einblick in den Himmel gehabt. Und hat, ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal bei euch verwandt, ich bringe es aber noch einmal, da hat ein Arzt, der ja naturwissenschaftlich gebildet ist, der hat einen schweren Unfall erlitten mit einer Nahtoderfahrung und fand sich unmittelbar danach in der Tat in der himmlischen Welt. Und dann berichtet er anschließend, nachdem er wieder gesund geworden ist, in einem Buch über diese Erfahrung. Und dann sagt er, alles, was ich über die Naturgesetze dieser Erde und darüber hinaus gelernt habe und weiß, hatte in dem Augenblick in der himmlischen Welt, wo ich war, keinerlei Bedeutung mehr. Keinerlei Bedeutung mehr. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mit der Lichtgeschwindigkeit euch bewegen werdet? 300.000 Kilometer in der Sekunde. Das heißt, es gibt ja nicht mehr Raum und Zeit in der himmlischen Welt. Raum und Zeit sind vorbei. Das Erste ist vergangen. Es ist alles vergangen, was wir kennen. Auch die Naturgesetze sind vergangen, die uns vielleicht zutiefst geprägt haben. Allein die Gravitation, das Fallgesetz. Ne? Wir alle passen immer auf, dass da nichts runterfällt. Das ist typisch irdisch. Aber im Himmel nicht. Im Himmel fällt nichts mehr runter. Da fällt nichts vom Tisch und da fliegt nichts einfach weg. Wir werden immer und überall sein, so wie Jesus, der Auferstandene, das den Jüngern gezeigt hat. Die haben sich eingeschlossen, mit dicken Riegeln zugeriegelt. Die hatten dicke Mauern, die hatten Angst vor den Juden nach Karfreitag. Und auf einmal, also da sind sie drin und zittern und zagen, wie es weitergeht. Auf einmal steht Jesus vor ihnen. Und sie gucken auf die Tür, die ist nach wie vor verriegelt. Und die Mauern haben sich nicht verändert. Es ist alles irdisch wie sonst auch. Und doch, Jesus ist in ihrer Mitte. Und plötzlich ist er wieder weg. Und sie konnten ihn gar nicht aufhalten, haben das gar nicht bemerkt. Das sind die anderen Dimensionen, ihr lieben Geschwister. Die anderen Dimensionen, die himmlischen, die ewigen, die herrlichen Dimensionen, von denen wir hier nur ganz, ganz, ganz wenig und simpel Ahnung haben. Und das alles kommt auf uns zu. Darauf sollen wir uns freuen. Dieser Text will die Freude freisetzen in unserem christlichen Glauben. Wir gehen nicht auf eine langweilige Welt zu, das kann ich euch mit Sicherheit sagen. Wir gehen nicht auf eine langweilige Welt zu. Wenn diese Erde, die ja im Grunde schon korrupt ist, noch so schön sein kann und noch so viel Gutes bietet, noch so schöne Flecken Erde hat, wie viel mehr wird der Himmel uns eine Kreativität zeigen und ermöglichen, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Darum brauchen wir auch nicht spekulieren. Das Größte, was uns hier schon wahrscheinlich, und das ist bewusst gesagt, was wir hier schon ganz sicher verstehen werden, sind folgende Aussagen. Das werden wir verstehen. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ich glaube, da haben wir ein Empfinden für. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Die erlöste Welt. Und mehr noch, der Tod wird nicht mehr sein. Ich denke, viele in meinem Alter werden an den Tag denken, ja, bald ist es soweit. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich geht das gut. Also wir haben ein Empfinden für den Tod. Aber wir haben kein Empfinden, wie es ist, wenn man nicht mehr sterben kann. Wenn es keinen Tod mehr gibt, dafür haben wir noch kein Empfinden. Aber der Heilige Geist, Der Geist Gottes kann schon in unseren Geist hineinsprechen und die Freude an der künftigen Welt wecken, dass wir mit großer inneren Sehnsucht, wie wir heute Morgen von Jana schon gehört haben, dass diese Sehnsucht der Ewigkeit in uns lebendiger wird und nicht verdeckt wird von dem Müll unserer Zeit. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ihr Lieben, wir leben alle im Ersten, der ersten Phase dieser Welt, in der geschöpflichen, in der vergänglichen, in der todgeweihten Welt. Das ist unser Schicksal, wenn man so will, jetzt im Moment. Aber wir gehen auf das Neue, das ganz andere und das Unvorstellbare zu, das hier mit apokalyptischen Begriffen und Bildern und Symbolen dargestellt wird, weil wir gar keine menschliche Sprache dafür haben. Die Sprache, die wir haben, muss uns neu geschenkt werden. Und das macht Gott, wie wir bei Paulus lesen, in einem Nu. In einem Augenblick, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir sterben, sind wir verwandelt. Und dann auf dem Thron, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Das klingt so ähnlich wie das bekannte Wort aus 2. Korinther 5. Ist jemand in Jesus Christus oder mit Jesus Christus verbunden? So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Fällt euch da etwas auf? Ein einziges Wörtchen fehlt dort oder muss ersetzt werden. Ein einziges Wörtchen fehlt dort bei 2. Korinther 5. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Also wie hier, wir sind jetzt schon Neuschöpfung. Aber noch in der alten Welt. Das Alte, das sündhafte Denken, Fühlen, Wollen, Wünschen ist vorbei. Neues ist geworden. Da steht, um es kurz zu machen, da steht noch nicht, alles ist neu geworden. Das steht erst im letzten Buch der Bibel, nämlich in der Offenbarung. Siehe, ich mache alles neu. Jetzt haben wir noch Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne und alles mögliche andere treibt uns um und wir fühlen uns unwohl, wir haben psychische Störungen und so weiter und so fort. Also darum steht hier einfach, das Alte ist vergangen, Neues, also etwas Neues hat schon begonnen. Etwas Neues ist schon in uns am Werk und erinnert uns an die künftige neue Welt. Und er spricht, nämlich Gott selber hier vom Thron spricht: Schreibe denn diese Worte, die ich dir mitgeteilt habe, das, was du gesehen und gehört hast, das ist wahrhaftig und gewiss. Das ist wie die Unterschrift Gottes. Gott unterschreibt das, was Johannes gesehen hat und sagt, so kommt es. Damit könnt ihr rechnen. Darauf lebt ihr zu. Und darum dürft ihr euch über alle Maßen freuen. Und er bestätigt mit dem bekannten Titel, denn ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der alles vermag, der diese schöne Welt, den ganzen Kosmos geschaffen hat. Könnte der nicht auch eine neue Welt schaffen und den Himmel auf die Erde bringen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, was Gott geschaffen hat, wirft er nicht einfach in den Mülleimer. Nein, diese unsere Erde, der ganze Kosmos, der voller Faszination ist, auch für die Forscher. Das alles wird durch die Kraft Gottes so erneuert, dass es überall himmlisch zugeht. So, und nun kommen wir zum Schluss. Wie gehen wir damit um? Jetzt haben wir vielleicht einige zusätzliche Erkenntnisse gewonnen, aber das reicht nicht aus. Damit ist Gott nicht zufrieden. Er will unendlich mehr. Und darum steht in Vers 7, nein, in Vers 6, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wisst ihr, was geistlich gesehen Durst ist? Sehnsucht, wie du es schon in sehr schöner Weise heute Morgen dargestellt hast. Die Sehnsucht in unserem Herzen, das ist der Durst nach Gott. Dem Durstigen will ich geben von der Quelle des Lebens lebendiges Wasser. Nämlich, wir haben jetzt schon Anteil, wir haben Vorfreude, könnte man sagen. Wir haben jetzt schon Vorfreude auf die kommende Welt, die Gott schon bereitgestellt hat. Die ist schon da, die wartet auf die Offenbarung. Wenn Gottes Zeit und Stunde da ist, wenn genug Menschen gerettet sind, wenn die Welt das Evangelium gehört hat und wenn Israel zum Glauben zurückgefunden hat, genau dann ist Gottes Stunde und Zeit da und alles wird sich offenbaren, dass es auf dem ersten Blatt der Offenbarung heißt, die Völker werden an ihre Brust schlagen. An ihre Brust schlagen. Ja, sowas haben wir noch nie gesehen und gehört. Und Israel wird sich bekehren, weil sie ihren Messias in den Wolken des Himmels wahrnimmt. Aber ein Schlusspunkt kommt hinzu. Es ist hier keine leichte Lehre, die wir heute hier verbreiten, denn der Schlusspunkt lautet, wer überwindet, der wird das alles ererben. Also wer leichtfüßig durch diese Welt weitergeht, wer alles mitmacht und alles für richtig hält und einfach sein Ich immer zum Nabel der Welt macht, wer immer nur sich selber sieht und immer nur sich selbst befriedigt, wer immer nur einen Blick für seinen eigenen Wohlstand hat, statt für den lebendigen Gott, der alles geschaffen hat, der ist hier nicht gemeint. Wer überwindet, wer diese Widerstände in der Welt, das Böse in der Welt, das Korruption, Tiefe in der Welt, wer das überwindet, wer die Lüge und das Mörderische in seinem eigenen Herzen überwindet mit Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn, meine Tochter sein. Ihr Lieben, was für eine Aussicht! Und ich wünsche von ganzem Herzen, dass der Geist Gottes unsere Herzen heute Morgen anrührt und freisetzt und diese Perspektive, diese ewige Dimension in uns aufleuchten lässt, dass wir uns daran orientieren. Dann werden wir mit Bravour auch diese Welt bestehen. Amen.